Okay, wir sind ja jetzt die erste Woche durch mit unseren Gebetshäusern und jetzt haben wir noch 2 Wochen Beten und Fasten, 21 Tage, das geht bis anschließend 29. Da ist dann dieser Allianzgottesdienst der Evangelischen Allianz Darmstadt im Darmstadium und ja, ihr seid eingeladen, ladet Freunde ein, Gäste ein, Arbeitskollegen ein, einfach dabei zu sein und Jesus kennenzulernen, der wirklich Leben verändert und in unser Leben wohltuend, rettend, heilend und befreiend reingreift. Eine Frage, die ich euch gerne mal so stellen würde, ist, wie viele von euch wissen oder glauben zu wissen oder glauben, dass Jesus für uns fürbittend eintritt? Wer glaubt das? Wer glaubt das zu wissen? So, ihr seid jetzt sehr vorsichtig, ne? Ja, ich werde mit euch heute Abend den Bereich angehen. Mein Thema heute Abend lautet, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Denn du musst wissen, Jesus betet kein einziges Gebet. Absolut nicht. Jesus betet nicht. Er ist Gottes Sohn. Sein letztes Gebet hat er gesprochen, bevor er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und ich werde euch auch zeigen, warum das so ist, damit ihr diese Dinge nachfolgen könnt. Aber Jesus, wir haben so viele Bibelstellen, wenn man denkt, Mensch, er tritt in Fürbitte für uns ein. Und ich weiß nicht, was man sich vorstellt. Die Katholiken haben wahrscheinlich ihre Maria, ja, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und dieser Stunde und unserer Not und wie auch immer. Ich weiß nicht, was Charismatiker und Pfingstler so denken. Die denken wahrscheinlich, wir überspringen die Maria und gehen zu Jesus und betteln ihn an. Ja? Aber dem ist nicht so, weil Jesus betet nicht. Ist auch nicht sein Job. Er braucht auch nicht zu beten. Eine Frage, zu wem sollte Jesus überhaupt beten? Er sitzt zur Rechten Gottes, richtig? Er ist total im Einklang mit Gott. Zu wem sollte er beten? Ja? Sollte er sich selbst anbeten oder Selbstgespräch? Er sitzt zur Rechten des Vaters und der Vater hat alle Macht ihm übertragen bis zum Ende. Und wir haben eine Bibelstelle im Römer 8, die können wir aufschlagen. Da geht es aber um den Heiligen Geist. Die will ich mal vorwegnehmen, damit sie uns hinterher nicht mehr in die Quere kommt. Römer Kapitel 8. Vers 26, Römer 8, 26, ebenso aber, ich habe jetzt die Interlinearübersetzung, zeig mal deine gerade her, die Elberfelder. Boah, das ist aber eine kleine Schrift. Und das kannst du lesen?
Ja.
Boah, da brauche ich ja noch eine größere Brille. Okay. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist Gottes selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also dieser Vers, über den bin ich immer gestolpert, weil er geht total gegen mein Bibelkenntnis und gegen meine Gottkenntnis. Und ich habe gedacht, also was ist jetzt, jetzt ist also der Heilige Geist, jetzt ist er da also fürbittend. Ist ja praktisch, ne? Wir setzen uns hin, essen unseren Döner, gucken Tatort und der Heilige Geist, der soll mal seinen Job machen. Ja. Es steht hier etwas ganz anderes, ist mir aufgefallen, werde ich aber ein andermal nochmal drüber reden, ich will es nur vorwegnehmen. Ebenso aber auch der Geist, da heißt es nicht, tritt für uns ein, sondern synantilambanetai. Er kommt und macht sich mit uns wie in einem Raum eins. Dieses Wort Sünd zusammen. Er trifft mit uns zusammen, um in unserer Schwachheit, wo wir manchmal nicht bitten, wissen, was wir beten sollen, wo, welche Richtung gehen wir. Ich weiß, dann beten wir manchmal Kraut und Rüben. So wie es nötig ist, nicht wir wissen, aber selbst der Geist tritt über das Maß, über alles, was wir verstehen, denken können, was wir begreifen können, Er kommt, macht sich mit uns eins, macht sich zusammen mit uns, also verbindet sich mit uns und geht mit uns. Denn wo lebt der Heilige Geist? In uns. Er ist hier. Die Bibel sagt, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, richtig? Die wir zu Christus gehören. Wenn du nicht zu Christus gehört, da wohnt natürlich da auch kein Heiliger Geist, kein Gott bei dir, dann bist du noch in Finsternis und Tod und bist auch nicht gerettet. Aber der Heilige Geist wohnt in uns, aber allein auch wenn ich den letzten Satz nehme, und tritt bittend ein oder über das Maß hinaus mit unaussprechlichen Seufzern. Jesus, wir wissen, dass er zu Lebzeiten gebetet hat. Als er auf der Erde war, betete er. Die Bibel sagt sogar, er betete viel. Während seine Jünger schliefen, er betete. Er ging morgens, weil sie wirklich noch, da haben sie an Aufstehen noch gar nicht gedacht, da hat noch kein Hahn gekräht, da war er schon unterwegs und betete. Also er hat viel gebetet und der Hebräerbrief sagt, dass er das auch zu Lebzeiten auf dieser Erde tat. Hebräer 5, Vers 7 heißt es von Jesus, er hat in den Tagen seines Fleisches, also seines irdischen Menschseinlebens hier auf der Erde, sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden. Er hat also hier in den Tagen, nicht am letzten Abend in Gethsemane, in den Tagen seines Fleisches, in den Tagen seines Erdenlebens, da hat er oft morgens irgendwo in der Wildnis oder auf dem Berg, da ist er dort gewesen vor seinem Vater und er hat gerufen und er hat geschrien. Da gibt es überhaupt, was er gebetet hat, wie er gebetet hat, das steht ja auch alles in der Bibel geschrieben. Ja? So, und das ist aber auch nicht das Thema. Mir geht es darum, er hat gebetet, als er auf dieser Erde war. In den Tagen seines Fleisches mit großem Geschrei dem Bitten dargebracht, der ihm helfen konnte. Jetzt kam Jesus, oder kam die Stunde, dass er von dieser Erde Abschied nehmen sollte. Er würde brutal gefoltert werden, er würde hingerichtet werden, gekreuzigt werden für uns. Und er sagt, und da gehen wir jetzt mal in Johannes 16 rein, da macht er sie auf etwas aufmerksam, er spricht davon, dass er ja gehen wird. Dann sagt er, dass es ja jetzt gar nicht mal so eine große Freude für sie ist. Er sagt, manche von euch sind in Kummer und in Traurigkeit. Und er sagt, und es ist eine Zeit, so wie eine Frau, die ihre Wehen bekommt, das ist dann nicht angenehm, aber die dann schließlich ihr Kind zur Welt bringt und dann ist doch die Freude da. Dieses Beispiel benutzt er davor. Und wir lesen ab Vers 22. Also er sagt, so eine Frau hat dann Traurigkeit. Es ist schwer, es ist ihr nicht leicht, wenn das Baby zur Welt kommt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zwei auf die Welt gebracht im Beisein meiner Frau. Ich war bei ihr, genau. Sie hat eigentlich die Arbeit gemacht, ne? Also so... Genau. Ja, ja, aber es war toll. Also ich kann euch nur, wenn du Vater werden bist oder guck zu, wenn das Baby auf die Welt kommt, das ist sowas Tolles, stark. Und du kannst gleich, bevor die Mama redet, hat der Papa das Kind schon voll gequatscht. Also mir ging es so, ich habe gleich angefangen mit ihr zu reden. Und also es war wirklich toll. Ne? Also, ist ja klar, das Kind soll ja auch zuerst Papa sagen. Ne? Oder Mama, das ist eigentlich wurscht. Am besten wäre noch Jesus. Aber wahrscheinlich wird von Jesus so wenig dann in den Häusern gesprochen, dass er erst im Gottesdienst dieses kleine Kind erstmal was hört, dass es einen Jesus gibt. Müsst mal auch mal überlegen. Habt ihr jetzt Johannes 16 gefunden? Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch oder wird niemand von euch nehmen. Und jetzt heute. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Da steht übrigens im Griechischen, da werdet ihr mich nichts bitten. Da steht erotao. Da werdet ihr mich nichts bitten. Es gibt das Wort erotao, das heißt, wo man eine Bitte äußert an jemanden, mit dem man auf gleicher Ebene steht. Das heißt, ein König zu einem König, also gleiches Level, gleiche Ebene, gleiche Autorität. Da ist dieses Wort erotao. Und dann gibt es das Wort bitten im Griechischen, das heißt aiteo. Das ist bitten, wenn man ein Gebet spricht an jemand, der einem höher gestellt ist. Aber ich erkläre es euch gleich nochmal. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts bitten, erotao. Das heißt, sie sprachen mit ihm als Gleichberechtigte, hätte ich bald gesagt, auf gleicher Ebene. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater, ihr, was ihr den Vater bitten werdet, da steht Altheo, bitten werdet, begehren, Altheo heißt bitten, verlangen, begehren, ein Geringerer von einem, erbittet etwas von einem Überlegenen. Ihr werdet also dem Vater bitten, Gott der Vater ist uns überlegen, oder? Gehe ich mal von aus. Ja? So, also er ist uns überlegen und zu ihm kommen wir. Und im Unterschied zu Erotao, sagt das Lexikon, bitten, welches bedeutet, dass der Bittende auf der gleichen Ebene wie der Geber steht. Jesus gebraucht für sich selbst nie Aitheo. Also, Vater, ich bitte dich jetzt, also diese Bittelfunk-Situation. Ja. Jesus gebraucht für sich nie Aitheo betteln, sondern Erotao bitten. Er sprach als Sohn Gottes, der als Mensch in diese Welt gekommen ist, immer als Sohn Gottes, auch wenn er hier als Mensch auf der Erde war. Und die Bibel sagt, wir haben jetzt einen Menschen, Jesus Christus, im Himmel. Ja? Der Sohn Gottes ist auch Mensch, weiter im Himmel, Gott und Mensch. So. Und er hat immer mit dem Vater auf dieser Ebene gesprochen. Und er sagt, jetzt gehe ich nochmal den Vers, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. Es kommt die Stunde. Er sagt immer, es kommt die Stunde. Nicht mehr lang. Davor, er erklärt immer die Stunde. Wann war die Stunde? Als er am Kreuz starb, von den Toten auferstand, dann hörst du nie wieder, dass Jesus betet. Sondern er erklärt, er informiert, er spricht von Herrschaft und all diese Dinge, aber nie, dass er bittet. Ich weiß, ihr sagt jetzt im Hinterkopf, ihr habt ja noch Hebräer und alles. Ich auch. Kommen wir auch noch zu. Und 1. Johannes, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen. An jenem Tag werdet ihr, also er sagte, offen zum Vater verkünden. Vers 26, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Hier macht er ganz klar vor seiner Kreuzigung, ich mache euch eins klar, ich werde den Vater nicht mehr bitten. Ich werde den Vater nicht mehr für euch bitten. Werde ich nicht mehr tun. Ist nicht mehr seine Aufgabe. Und an dem muss ich alles andere messen. An dem muss ich anschauen, was sagen denn die anderen Bibelstellen, wo es heißt, dass Jesus für uns betet. Da muss ich doch gucken, stimmt das oder stimmt das nicht? Und so etwas schaue ich mir an, weil es gibt manche Sachen theologisch, die wurmen mich dann. Und ich sage euch nicht, sonst hätte er gesagt, und ich sage euch, dass ich den Vater für euch bitten werde. Das Griechische sagt, ich sage euch, nicht werde ich mehr für euch den Vater bitten. Ich werde nicht mehr beten. Ich werde es nicht mehr tun. Das ist nicht meine Aufgabe. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt, dass ich von ihm ausgegangen bin. Also er sagt, es kommt die Stunde, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Hier geht es auch nicht um eine Formel, dass man einfach so sagen kann, und ich bete im Namen Jesu, Amen. Wir denken immer so, am besten ich benutze wieder diese Zauberformel, im Namen Jesu, Amen. O Herr, ich bete, dass meine Frau lieb ist, im Namen Jesu, Amen. Darum geht es gar nicht. Die Bibel sagt, wenn jemand gläubig geworden ist, dann soll er getauft werden, richtig? Und dann sagt die Bibel, dann soll er getauft werden. In unseren Bibeln steht drin, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie auf diesen Namen, steht ja da nicht geschrieben. Ihr, die ihr hier in der Gemeinde schon lange seid, ihr wisst, dass es so ist. Sondern es steht geschrieben, geht hin, die Jünger geworden sind, tauft diese hinein in den Namen des Vaters, tauft sie hinein in den Sohn, tauft sie hinein in den Heiligen Geist. Wenn ich also jetzt jemand hineintaufe, taufen heißt Baptizo, eintauchen, versteht ihr? Wenn ich also jetzt jemand wo eintauche, wenn da ein Fass ist, voll Wasser und ich tauche dich jetzt ein. Dann bist du im Fass. Ja? Dann bist du im Fass. Wenn du in Jesus getauft bist, dann bist du in Jesus. All deine Gebete, die du jetzt betest, die betest du jetzt aus dieser Stellung heraus in Jesus drin. Behalte im Kopf das Fass. Aber Jesus ist ja nicht ein Fass, eine Person. Er sagt, wir sind in ihm. So viele, die auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Also sind wir in ihm. Und er sagt, wer mein Wort hält, liebt mich. Und er bleibt in mir, sagt er, Johannes 15, bleibt in mir. Ihr müsst in mir drin bleiben. Denn wenn ihr in mir drinnen bleibt, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und mein Vater wird es euch geben. Versteht ihr? Und da geht es nicht um die Formel. Denn schau dir die Briefe an. Paulus betet sehr selten so im Namen Jesu. Er geht immer und sagt, ich bete zu Gott, dem Vater der Herrlichkeit und dem Vater sowieso. Er betet. Und du hörst, in den Briefen wirst du feststellen, dass Paulus nie zu Jesus betet, weil er in Christus ist. Aber seine Position, seine Stellung, aus der er heraus betet, ist aus der Person, aus Christus heraus und spricht mit dem Vater. Und du und ich auch, wenn wir das mal wissen. Könnt ihr mir folgen? Wie sagt John, wie immer, seid ihr mit mir? Also, er sagt, an jenem Tag, und er sprach, dieser Tag, wenn er kommt, wenn er diese Wehen sind, wenn er sterben wird, an jenem Tag, dann werdet ihr mich nicht mehr fragen oder bitten, dann werdet ihr nicht mehr fragen, das war, ihr wisst, wie Jesus mit seinen Jüngern sich austauschte. Sie waren nie in dieser Bettelfunktion. Das ist ja, was bei der Martha war, beim Auferweckung des Lazarus, ihres Bruders. Dann sagt Martha, sagt Jesus, wenn du den Vater anbetteln würdest, Aitheo, wenn du ihn anbetteln würdest, dann würde er auf dich hören. Du musst Kniefall machen, betteln. Und Jesus macht klar, das ist nicht meine Art. Ich spreche mit Gott auf einer Ebene. Oh, Vater. Und er seufzt da bei diesem Lazarus. Ach, Vater, damit sie sehen, dass du alle Zeit mit mir bist und mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm raus! Damit alle wissen, ich muss da nicht rumbetteln. Versteht? Das schließt sich, wenn du die Worte mal anschaust, dann schließen sich dir Dinge auf, wo du weißt, in welcher Ebene Jesus lebte, in welcher Ebene wir mit Gott leben können. Ich sage euch, ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Was sagt er da? Ihr werdet von dem Tag, an jenem Tag, wenn meine Erlösung geschehen ist, wenn all das gekommen ist, an jenem Tag werdet ihr selber mit Gott reden. Ihr selber werdet mit Gott ja, euren Umgang haben. Weil, was sagt die Bibel? Dass Gott unser Vater ist. Der Geist in uns, den wir von Gott haben, was sagt er? Aber, lieber Vater. Der sagt nicht, oh, lieber Jesus, ich habe ein Anliegen, kannst du beim Vater vorsprechen? Ich meine, was stellst du dir vor, wenn du dir denkst, Jesus tritt in Fürbitte für uns ein. Das heißt also, du betest, bei den Katholiken läuft die Maria zu Jesus, Jesus läuft zum Vater. Bei uns, wie gesagt, wir haben die Maria übersprungen und wir gehen her und sagen, Jesus, kannst du mal zum Vater laufen? Also in der Bibel steht nirgends, dass er der Laufbursche da oben ist. Sondern er sagt, durch Christus sind wir selber ins Allerheiligste gekommen. Was sagt der Hebräerbrief? Der Zugang ins Allerheiligste ist offen. Der Zugang zum Gnadenstuhl ist offen. Ihr habt jetzt freien Zugang. Lasst uns mit Freimütigkeit kommen zum Thron der Gnade. Wo war der Gnadenstuhl? Ins Allerheiligste. Was sagt Römerbrief uns am Anfang? Dieser Gnadenstuhl ist uns gemacht von Gott und dieser Gnadenstuhl ist Jesus Christus. Der Gnadenstuhl ist nicht eine Kiste. Das ist nicht eine Kiste. Der Gnadenstuhl ist eine Person. Das ist unser Jesus. Das ist der Gnadenstuhl. Okay, also wir haben ihn hier. Ihr werdet mich, habt ihr bisher verstanden? Okay, sie sagten, ja, Herr. Dann denke ich immer. Und danach ging er dann weg und dann haben sie diskutiert und haben gesagt, ich habe es nicht kapiert. Okay, na wie auch immer. Ja, drittens, Jesus hat nach diesem, hat er gebetet. Er sagte, es kommt die Stunde, hat er Johannes 16 seinen Jüngern gesagt. Jetzt im nächsten Kapitel, Johannes 17, sagt er, Vers 1, und das lesen wir aber nicht, das hohe priesterliche Gebet. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist jetzt gekommen. Gerade hat er seinen Jüngern gesagt, es kommt jetzt eine Stunde, da werde nicht mehr ich beten, ich werde nicht mehr hier sein, dann werdet ihr das selber tun. Und Vater zum Gott geht und sagt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrliche. Und er sagt, kleide mich, heißt es dann weiter in Johannes 17, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war und so weiter. Also bevor die Welt geschaffen wurde, war Jesus beim Vater und all diese Dinge, die haben wir ja gelernt und auch uns schon zu Genüge angeschaut. Er betet also zum Vater. Da ist er natürlich nicht wieder auf dieser Aitheo-Bettel, sondern auf der Erotao-Ebene, wo er mit Gott Auge in Auge spricht. Und das ist die Art, wie Jesus mit seinem Vater sprach. Nicht unsere ist, ein mächtigerer Gott hat Macht, das zu tun oder in das einzugreifen, wo wir ihn bitten. Ja, wäre auch schlimm, wenn wir Gott wären, oder? Hat mich die Tage, glaube ich, jemand gefragt, ob ich Gott werden wollte. Entschuldige, ich habe schon Kummer genug als Mensch. Also wenn ich mir das noch alles anhöre, was Gott alles jeden Tag bemüht wird. Und vor allem musst du dir mal vorstellen, wenn wir zu Jesus beten, jetzt, wir wollen ja, dass alle Menschen gerettet werden. Jetzt sagen wir mal, 7 Milliarden Menschen sollen bekehrt werden. Gut, 2 Milliarden Christen, sagt man, gibt es auf der Erde. Jetzt überleg mal, alle 2 Milliarden Christen beten gleichzeitig. Ich meine, Jesus bleibt schlank, der hat einen Fulltime-Job, zum Vater zu laufen. Aber die Schrift sagt, er tut das nicht. Er sitzt nämlich wo? Zur Rechten des Vaters, auf dem Thron. Und was tut er dort? Er wartet, worauf? Dass die Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und was hat er seinen Jüngern gemacht? Sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnstätte zu bereiten. Aber er sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Manche denken, es widerspricht sich. Da kommt auch wieder, da steht das Wort Wohnung. In meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und dann steht bei uns, und ich gehe hin, euch eine Wohnung zu machen. Da steht nicht Wohnung, sondern Topos. In diesen Wohnungen, die im Haus meines Vaters sind, da habe ich speziell für dich einen Platz, den ich vorbereite. Ich gehe hin, mein Vater hat viele Wohnungen, aber diese Wohnungen gehören nicht alle dir. Aber ich gehe hin und mache für dich einen Topos. Topos, Topografie, Platz. Ich mache für dich einen Platz, speziell in unserem Reich. Das ist es, was er sagt. Okay, er geht dann hier weiter im Hohepriester. Er hat gebetet. Dann hat er nochmal gebetet im Garten Gethsemane. Und wir wissen, könnt euch aufschreiben für zu Hause, Matthäus 26, 39 und 42. Er sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Da betete er in Angst. Und wir wissen, dein Schweiß wurde sogar zu Blut. Und in Vers 42 sagte Vater, aber dazu bin ich ja in die Welt gekommen. Dein Wille geschehe. Und Jesus hat woanders erklärt, er war nicht zwangsläufig dort. Weil er sagte, als man ihn dann später verhaften will, er sah, und Petrus mit dem Schwert reinhaut und dann richtiger Tumult entsteht, dann sagt er, wisst ihr was, Leute? Ich könnte meinen Vater bitten und er würde sofort eine Legion Engel schicken. Und die würden hier alles platt machen. Aber dazu bin ich doch in diese Stunde gekommen, um zu sterben, mein Leben hinzugeben. Als Opfer für Versöhnung für unsere Sünden. Steck dein Schwert wieder ein. So, also wir sehen, Jesus ist dort und er sagt auch, ich habe von meinem Vater Order bekommen, Auftrag bekommen. Wenn ich die Aktion abbrechen will, kann ich sie abbrechen. Jesus hätte jederzeit sagen können, ich glaube, die Menschen sind es doch nicht wert, ich bin es leid und so weiter und so fort. Und die Frommen werden mich noch dauernd steinigen, ich gehe home. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Wie unsere Tochter, als sie klein war, eine unserer Töchter. In der Schule, in der Klasse, in der sie war, es war immer Tumult. Die Kinder kletterten auf den Tischen rum, sie hingen in den Vorhängen, rissen es runter und die Lehrerin rastete aus. Und unsere Tochter, die ging mit ihrem Ranzen, sie ging aus dem Schulgebäude raus und der Schuldirektor kommt und sagt, was machst du, wo gehst du denn hin? Ja, ich gehe nach Hause. Ist so ein Durcheinander hier. Ich gehe nach Hause, was soll ich da in diesem Terz? Ja? Okay, dann wurde die Lehrerin ausgewechselt und dann ging das in andere. Nicht aufgrund des Gehens, also es war jetzt aber eine kleine Protestbewegung irgendwie. Ne? Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, Jesus sagt, ich habe von meinem Vater Auftrag, Order erhalten, mein Leben zu geben oder zu nehmen. Ich habe diese Macht. Aber er entschied sich, für uns zu sterben. Gethsemane betete er. Dann betete er, das war das letzte Gebet, das er für Menschen betete. Sein letztes Gebet auf der Erde war in Lukas 23, 34. Jesus sprach, als sie ihn kreuzigten und all diese Dinge waren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das letzte Gebet, das er für uns sprach, für die Menschen, für die, die ihn schlugen, für die, die ihn gekreuzigt hatten. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Danach hat Jesus nie wieder für uns gebetet, weil er starb nämlich danach, gab sein Leben zum Opfer und er sagt auch hier, wir gehen nochmal einen Schritt weiter, in Johannes 19 heißt es denn, Vers 28 und 30, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt werde, mich dürstet. Auch das noch am Kreuz, er sagt, mich dürstet. Was hatten die Propheten gesagt? Dieser Messias, wenn er am Kreuz hängen wird, dann wird er das sagen, mich dürstet. Dann wissen wir, haben sie seine Kleider genommen und unten am Kreuz, sie wollten sein Gewand zerreißen und sich teilen, die Soldaten. Aber dann haben sie gesagt, Mensch, das ist nahtlos gewebt. Also haben sie gesagt, komm, wir lassen das ganz, wir würfeln um dieses Gewand. Also damit auch erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, um mein Gewand haben sie gewürfelt. Also alles so diese kleinen, vielen Begleiterscheinungen, die bewiesen, dass er der Messias ist, sind ja hunderte von diesen Beweisstücken. Und er war dort, mich dürstet. Und als nun Jesus den Essig genommen hatte, man gab ihm also einen Schwamm Essig und so weiter, sprach er, es ist vollbracht. Und da steht das Wort Teleon. Teleon. Es ist alles zu Ende gekommen. Es ist abgeschlossen. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Er steht dort am Kreuz, er hängt am Kreuz. Es ist Teleon. Das war Triumph, das war Sieg. Es ist vollbracht. Niemand muss mehr was für Erlösung tun. Niemand muss mehr den Vater anbetteln um Gnade. Jetzt, wer zu mir kommt, wer zu Christus kommt, lebt in Gnade und hat freien Zugang zu Gott. Hallo? Kann mal jemand Amen sagen? Muss ich euch aufwecken? So, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er verschied, heißt es an anderer Stelle. Jesus ist auferstanden am dritten Tag, ist zur Rechten des Vaters gegangen und er sitzt jetzt auf dem Thron. Hebräerbrief und all die anderen Briefe, Paulus sagt, er ist zur Rechten Gottes wieder in die Rechte Gottes gesetzt. Es steht ja bei uns, steht das leider nicht so klar geschrieben. Das heißt, als er von Gott kam, dann sagt Gott, setze dich ex. Andere Wort so, auch wenn jemand stirbt, wir hatten ein Ex, sagen die im Krankenhaus dann. So, setze dich aus der meiner Seite. Also sage ich mal so, ich bin jetzt zur Rechten des Vaters hier. Und sitze hier neben dem Vater, solltest dir mal einen Bart wachsen lassen, Schwester. Okay, ich sitze zur Rechten und der Vater sagt, du gehst jetzt auf die Erde, setze dich weg aus meiner Rechten raus. Und dann ging Jesus auf die Erde, er ging aus der Rechten Gottes raus. Als er auferstand von den Toten, dann gleich am Auferstehungstag sein Blut ins Allerheiligste brachte, wie der Hebräerbrief es uns lehrt, und dann nochmal gerade zurückkam innerhalb dieser kurzen Zeit, es war ja alles innerhalb dieses Tages, dann kam er zurück. Und dann hat er gesagt, dann hat er 40 Tage seine Jünger gelehrt auf der Erde. Und dann wissen wir diese Himmelfahrt. Und er sagte, und nun hat er sich zurück in, da steht nicht mehr Eck, sondern N, zurück in die Seite Gottes gesetzt. Und jetzt wartet er dort, bis die Dinge abgeschlossen werden. Er herrscht dort im Himmel. Er regiert dort. Und so weiter. So, er sitzt jetzt wieder in der Rechten Gottes. Neben dem Vater. Und was sagt 1. Johannes 5? Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Nicht nur mit dem Sohn, sondern mit dem Vater. Der Vater selbst hat euch lieb. Und der Geist in uns ruft, aber Vater. Aber ist Papilein. Papi. Aber, das ist dieses aber. Papilein. Papa. So die Verniedlichungsform eines kleinen Kindes, das lernt zu stammeln. Papi, Papi. Und deshalb heißt es doppelt. Aber und Pater. Aber Pater, aber Papilein, Pater, Vater, sagt er dann, das heißt, du bist mein Herr auch, du bist aber auch mein, du bist, ja, durch den ich lebe, das Wort wird benutzt auch für einen Erzeuger, ich bin der Vater meiner Kinder und so weiter. Er benutzt in seiner Rede oder in seinem Gebet sprach Jesus Abba Vater, und der Heilige Geist in uns sagt auch Abba Vater. Der Heilige Geist in uns sagt nicht Abba lieber Jesus, sondern Abba lieber Vater. So, wir sind in Christus und Christus war in uns, versöhnte die Welt mit sich selbst. So, jetzt kommen wir zu ein paar Stellen, die würde ich gerne mal jetzt mit euch anschauen. In 1. Johannes Kapitel 2. Ich habe euch gesagt, es gibt im Griechischen zwei Worte für Sünde. Manchmal in unseren Übersetzungen steht für beide Worte immer Sünde. In manchen steht dann aber auch schon Ungerechtigkeit und dergleichen. Sie versuchen es dann zu differenzieren. Und 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, also davor Kapitel 1, sagt er, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem, das ist ja hier. Er sagt hier, wenn wir sündigen, wenn wir unsere, 1. Johannes 1, 7 ist es, ne? Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass Sünde nicht wir haben, uns selbst verführen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber, Vers 9, unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt wollen wir 1. Johannes 2 anschauen. Vielleicht noch ein Vorgriff, den ich nicht einfach so beiseite lassen wollen, weil da haben ja viele Menschen immer Schwierigkeiten. Weil es steht geschrieben im 1. Johannes Kapitel 2, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Stimmt das? Steht das auch in eurer Bibel? Wer aus Gott, ja, steht geschrieben. 1. Luther, Elberfelder, wohl. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Nicht in Vers 1 jetzt, den wir haben. Ich gehe ein bisschen weiter vor. Wer aus Gott, und dann denkst du, ja Mensch, ich habe aber manchmal Fehler gemacht. Ich habe noch gesündigt. Was heißt das denn jetzt? Also ich habe gesündigt und jetzt, also bin ich Beweis, ich bin nicht aus Gott geboren. Und das Wort, das da steht, hatte ich euch schon mal erklärt, Hamartia. Das Wort Hamartia, es gibt Paraptoma für Ungerechtigkeit und Sünde und Hamartia. Dieses Wort Hamartia, das da steht, heißt Zielverfehlung. Ich sagte schon mal, wenn du im Schützenverein bist und du schießt und sagst, ich ziele voll aufs Schwarze und du schießt daneben, knapp daneben ist auch ganz daneben. Und du hast dir die beste Mühe gegeben und hast trotzdem das Ziel verfehlt. Du hast dir vielleicht die beste Mühe gegeben, vielleicht in deiner Familie, in deinem Job oder sonst irgendwo. Und trotzdem ist es irgendwie daneben gegangen. Das nennt die Bibel Hamartia, Zielverfehlung. Aber das Interessante ist, er sagt, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer aus Gott geboren ist, verfehlt nicht mehr das Ziel. Warum? Weil die wir aus Gott geboren sind, wir sind in Christus. Und wenn wir vom Ziel abkommen, dann kommt 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Und das lesen wir mal. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Dass ihr nicht das Ziel verfehlt. Hamartia. So. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand. Wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Bei manchen von euch steht Fürsprecher oder Helfer. Die Elberfelder macht die Anmerkung, wörtlich heißt es, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Gucken, hatte ich das hier mit drauf gemacht? Mal gerade schauen. Genau, das können wir eigentlich mal. Geht das hier nicht? Mein Dings? Die lassen mich nicht. Okay. Noch ein weiter. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, also du siehst oben drüber hast du den griechischen Text, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Helfer, Parakleton, haben wir beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten, und er die Versöhnung ist für unsere Sünden. Und dann geht es weiter, nicht nur für die Unsünden, sondern für die der ganzen Welt. So, und wenn jemand sündigt, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann kann ich es besser lesen. Und wenn jemand, damit, ich schreibe euch das nicht immer, wenn jemand sündigt, Nein, nicht vor, zurück bitte. Ich wollte eigentlich, ich vermute mal, dass die Batterie leer ist hier. Ich wollte zurück, ja okay. Ja, hier, der ist tot. Ich wollte eigentlich was zeigen. Wenn jemand sündigt, Dann haben wir einen Parakleton beim Vater Jesus Christus. Und da steht etwas. Dann haben wir einen Parakleton nicht beim Vater, einen Fürsprecher beim Vater, sondern das Griechische sagt pros, zu hin. Wenn wir aber das Ziel verfehlen, dann haben wir einen Parakletos zum Vater hin. Das heißt, ich nehme dich mal wieder, wir gehen unseren Weg. Und wir denken, Mensch, ich bin total gut auf Kurs. Alles läuft gut, ich bin schon richtig, Halleluja, preis dem Herrn. Und vielleicht bist du unbewusst abgekommen, vielleicht ist aber auch jemand bewusst abgekommen. Jemand ist bewusst abgekommen und denkt, er ist noch im richtigen Kurs. Aber 1. Johannes 5, Vers 2, Vers 1 sagt, wenn wir sündigen, das Ziel verfehlen, vom Kurs abkommen, dann haben wir an unserer Seite einen Parakletos, einen Beistand, der uns zum Vater führt. Wir haben einen Parakletos zum Vater hin. Zum Vater hin. Wir haben nicht einen, der da oben sitzt und bitte, bitte, lieber Vater, der hat es nicht so gemeint. Nein, nein, wir sind abgekommen. Ist dir schon mal passiert, dass du irgendwo abgekommen bist? Und dann warst du froh, selbst wenn du dein Navi eingeschaltet hast. Und dann, ich meine, du musst dir mal vorstellen, da sind Leute schon im Rhein gelandet. Das heißt, fahren sie weiter geradeaus. Man hat sich die beste Mühe gegeben, wirklich gut anzukommen, aber man landete wirklich im Wasser. Ja? So, also, ja, war mein altes Navi, das ich hatte, wenn ich dann nach Messel fuhr, dann hieß es dann immer, biegen Sie links ab. Ja, wenn ich das gemacht hätte, biegen Sie jetzt links, nach 20 Metern biegen Sie links ab. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich in den Wald gefahren und gegen Baum gefahren. Also verstehst du, die Absicht war nicht, ich bin unterwegs, um einen Baum platt zu machen oder er mich. So, wenn aber jemand das Ziel verfehlt, vom Kurs abkommt, dann haben wir einen Fürsprecher oder wie es wörtlicher hier heißt, dann haben wir einen herbeigerufenen Parakletos. Para ist neben Kletos gerufen, einen an die Seite gerufenen, der uns wieder auf den richtigen Kurs bringt, nämlich zum Vater. Wir waren gerade weg vom Vater. Wir waren vielleicht auch bewusst weg in Zielverfehlung und sündigten und ließen 5 Grad sein, haben gesagt, es ist ja egal und ich hab die Schnauze voll. Und Jesus kommt und sagt, hallo, wenn du da weiterläufst, gehst du wirklich unter in die Irre. Komm, da geht's zum Vater. Wir haben einen Parakletos. Wir sind in Christus und der Heilige Geist arbeitet in uns und er begehrt und eifert in uns. Und dieser Heilige Geist, er kommt her und sagt, hier, da geht es lang zum Vater. Nicht einen Fürbitter beim Vater. Bitte, bitte, lieber Vater. Das steht da nicht geschrieben. Okay? So, das ist der eine Punkt. Also wir haben da nicht einen Fürsprecher, sondern einen Parakletos, einen Beistand. Den Herbeigerufenen, der mir an der Seite im Alltag zur Seite steht, mir hilft, den haben wir. Hallo? Dann gibt es Hebräer Kapitel 7, da lesen wir mal 23 bis 27. Wir haben noch 2 Bibelstellen und dann sind wir eigentlich auch schon so weit. In diesem Durch, ich wollte euch das einfach mal so darlegen, dass wir einfach auch, ja, ich will, dass du aus diesem Gottesdienst gehst und weißt, dass du total frei zum Vater gehen kannst, wann immer du willst, durch Christus. Du kannst dort immer hingehen und du musst nicht warten, bis Jesus da irgendwie jetzt ein Gebetchen für dich gesprochen hat. Denn er wird für dich kein Gebetchen sprechen. Jesus betete nicht mehr. Zu wem soll er beten? Sei doch mal ganz logisch. Zu wem soll er beten? Ist doch ganz logisch. Zu wem? Zum Herbert? Lieber Herbert, du bist so nett, sei lieb zu deiner Frau, ich bitte dich. Nein. Nee. Okay. Jetzt weißt du, warum du eine Gemeinde brauchst. Weil die Bibel sagt, sie blieben in der Belehrung der Apostel und der Lehrer und der Propheten und der Evangelisten. Weißt du, ich sage, entschuldige, wenn ich so platt raus sage, wer keine Gemeinde hat, ist eine arme Sau. Ehrlich. Aber ein Mensch, jemand, der sagt, ich bin Christ und hat keine Gemeinde, der hat nicht mal einen Pferd. Ach, jetzt gibt es manche, die ärgern sich über mich. Das macht nicht. Ich habe mich auch schon so oft geärgert, weil du nicht in den Wegen Gottes gehst. Okay. Hebräer 7, 23, 27. Und jene sind in größerer Anzahl, also er spricht davon, dass früher viele Priester waren und diese Priester sich ja immer wechselten. Warum ist ein hoher Priester gewesen und in der nächsten Generation neuer hoher Priester? Warum blieb der Alte denn nicht hoher Priester? Ach, weil er gestorben ist. Ihr Badische, ihr seid schon ganz schön schlaue Leute, ne? Okay, ja, sehe ich, ja, ja. Ist ganz klar. Das, und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden. Warum? Weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Hebräer 7, 23 bis 27. Dieser aber, es geht ja um Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Weil er immer lebt, um für sie, sich für sie zu verwenden. Denn sollen solchen Hohepriester geziemt er sich für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hatte, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Also zurück nochmal zu Vers 25. Daher kann er auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt und sich für sie verwendet. Oder für sie eintritt, sagt eine andere Übersetzung. Oder weil, es gibt Übersetzungen, weil er fürbittend für sie eintritt. Steht alles nicht da geschrieben. Das ist einfach die freie Übersetzung von Menschen manches Mal. Und ich wundere mich, jemand sagte mich, Herbert, warum übersetzen das so? Ganz einfach. Du musst einfach klar sein, dass Leute manchmal was übersehen können, aber zum anderen sind ja der größte Teil der Bibelübersetzer sind ja keine geisterfüllten Leute. Das sind Leute, die nach dem Buchstaben, nach dem Papier gehen und die Bibel übersetzen. Ja? Und die sind keine geisterfüllten Leute. Deshalb findest du zum Beispiel, gibt es Bibelübersetzer, die sagen, die Taufe aufgrund des Glaubens durch Untertauchen ist nicht richtig, dann gehen sie und ersetzen das Wort Taufe mit Waschungen. Ja? Oder sie nehmen her, da heißt es, und sie redeten neuen Sprachen und dann übersetzt jemand, sie redeten freudig zu Gott. Ja? Verstehst du? Ich meine, das ist keine Kartoffel im Sack, nichts ist da. Ey, verstehst du? Da kriegst du wirklich die Flöhe unter den Socken. Okay, also daher kann er auch, jetzt mach mal einen weiter, genau. Daher auch retten, der griechische Grundtext sagt, daher auch retten für das Gänzliche kann er die Hinzukommenden durch ihn zu Gott alle Zeit lebend für das Eintreten für sie. Hast verstanden? Okay. Er sagt, daher kann er auch die völlig, und dann steht im Griechischen eis to panteles, wörtlich auf das ganze Ende hin, im Ganzen, bis zur Vollendung kann er sie bewahren und erretten. Also was er hier zuerst sagt, daher auch retten bis zur Vollendung, bewahren, also bis, hier steht wieder dieses Retten, so 10, bis zum Ende kann er sie bewahren, er kann sie behüten, dass ihnen nichts passiert, bis zur Vollendung. Das ist, oben kann man es schlecht lesen, ich lese mal bei mir. Und zwar, sieben sind wir, nicht wahr? Daher auch retten, kann er sie, aber ich habe es nicht mehr überschrieben, ich nehme es hier. Eis to panteles, wörtlich, daher kann er auch die retten, bewahren, bis zum Ende, also in Sicherheit halten, wie es hier heißt, im Panteles, im Gänzen. Das heißt, er hat uns in das Vollkommene reingebracht, in seine Gegenwart. Und er ist in der Lage, uns in dem zu bewahren. Das ist es, was es sagt. In diesem Ganzen, wir sind in Christus verwahrt und bewahrt, kann er die retten. Und dann wörtlich die Hinzukommenden durch ihn, dem Gott. Also er kann die hinzukommen, er kann die hinzugekommen sind zu ihm, die Hinzukommenden, durch ihn, also durch selbst, kann er sie dem Gott retten. Versteht ihr mich? Also du kommst zu Jesus. Und in dem Moment, wenn du zu Jesus kommst, bist du gerettet für den Gott, für Theos, für Gott. In dem Moment bist du gerettet. Und dann sagt er, alle Zeit lebend, und jetzt guck mal, was steht denn hier bei uns in unserer Übersetzung, da am Schluss, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das steht dann mal überhaupt nicht da. Weißt du, was da steht? alle Zeit lebend für das Eintreten für sie. Also, noch einmal, er ist in der Lage, uns völlig zu retten, komplett, bis zum Abschluss, bis zum Ende. Und er sagt, alle, die hinzukommen, den rettet er für Gott. Und er sagt, alle Zeit Zoe, lebend für das Eintreten für sie. Also Jesus sagt, der Sinn meines Lebens, der Sinn, zur Rechten des Vaters zu sitzen, ist, dass du immer frei rein und rauskommen kannst. Er lebt für ihr Eintreten. Siehst du den Unterschied? Er lebt und tritt für sie ein oder tritt fürbittend, machen andere wieder daraus. Da ist aber nichts von Beten. Da ist nichts von Fürbitte. Absolut nicht. Er sagt, ich sitze zur Rechten des Vaters, dass du, Herbert, und ihr auch, ihr könnt jeden Tag frei zu Gott reinkommen. Für euer freies Eintreten. Kommt mit Freudigkeit zum Thron der Gnade. Ich sitze beim Vater und ich muss nicht sagen, Vater, lass ihn, bitte, ich bitte nochmal. Nein, denn der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater selbst hat dich lieb. Und sagt, wie schön, sei willkommen. Und Gott, der Vater, sagt, komm hinzu mit Freudigkeit zum Thron der Gnade. Hier empfängst du Hilfe. Hallo? Verstehen? Dafür lebt er. Er lebt nicht fürbittend für sie, steht überhaupt nicht da geschrieben, sondern alle Zeit lebt er für ihr Eintreten, damit du und ich jederzeit zum Thron der Gnade können. Wir können in Gottes Gegenwart eingehen und wir können in Gottes Gegenwart ausgehen. Eingehen und ausgehen. Was sagt er? Ihr werdet eingehen und Weide finden und ausgehen. Wir sind, was sagt denn die Bibel? Unser Wandel ist im Himmel. Epheser 2 sagt, wir sind durch Christus bereits jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Aber wir leben noch auf der Erde. So, wir leben hier auf der Erde, tun unseren Dienst, auch unsere Arbeit. Aber in diesem Leben, in der Nachfolge Jesu, sind wir auch immer wieder in die himmlischen Örter. Wir tauchen in seine Gegenwart ein. Wir können rein und rausgehen. Wir sind mit ihm verbunden. Wir gehören zu ihm. Er lebt für ihr Eintreten. Herbert, mach dir keinen Kopf. Herr Matthias, du hast gerade irgendwo das Ziel verfehlt. Weißt du denn nicht, dass mein Blut das schon bezahlt hat? Es ist alles bezahlt. Komm, tritt nur ein. Ich lebe hier bei meinem Vater, dass du immer kommen kannst. Komm rein, Herbert. Ich lebe für dein Eintreten. Habt ihr es verstanden? Das ist stark. Ich finde das so stark. Weißt du, hey, das macht Gnade noch gewaltiger. Das macht Gnade noch viel, viel gewaltiger. Viel gewaltiger. Er sitzt da und sagt, du kannst eintreten. Du kommst schüchtern und sagst, hallo, Jesus, ich bin's. Was machst du? Ja, ich wollte mal fragen, dürfte ich mal, ich hätte mal ein Problem. Nein, nein, sagt er, hätte mal kein Problem. Komm mal direkt durch, ohne Problem. Ich habe gelöst dein Problem. Ja, da guckst du, wa? Ich habe gelöst dein Problem. Ich habe dein Problem gelöst. Ich habe es gelöst. Jetzt kannst du eintreten. Ist gut, ne? Da guckst du. Da gucken wir manchmal. Hat er alles gemacht. Letzter Vers. Der ist auch noch so stark. Obwohl er nicht direkt, da ist in unseren Übersetzungen, Gott sei Dank, auch nicht mit dem Fürbitte wieder so drin. Weil Jesus, merke dir eins, für alle Zeit, Jesus betet nicht für uns. Der Vater selbst hat euch lieb. Geht hin und sprecht mit dem Vater. Ja? Unser Vater, der du bist im Himmel. Nicht unser Jesus, der du bist im Himmel. Geh und sprich mit deinem Vater. Der Vater selbst hat euch lieb. Die Tür ist offen. Ich sitze hier. Ich bin mit meinem Vater zusammen für dein Eintreten. Kannst jederzeit eintreten. Du bist zu Hause. Was sagt die Bibel? Wir sind Gottes Hausgenossen, richtig? Wir sind Hausgenossen. Hausgenossen, sagt die Schrift. Wir sind seine Mitbewohner. Wir sind nicht mehr Fremdlinge oder Nichtbürger, sondern wir sind Bürger und Hausgenossen Gottes. Das ist, was die Schrift sagt. Ich bin zu Hause, als wir zu Christus kamen, ihn in unser Leben aufnahmen. An diesem Tag kamen wir nach Hause. Aber im Laufe der Zeit, in unserem Bibelstudium und Lernen, da kapieren wir erstmal, was bedeutet es, nach Hause zu kommen. Und dann hört alle Minderwertigkeit und aller Dreck auf. Denn egal, du hast genauso freien Zugang in Gottes Gegenwart wie ein großer Diener Gottes oder ein kleiner Diener Gottes. Und was sagte Jesus vom Johannes, den Täufer? Da haben die Leute gesagt, boah, das ist schon eine Kanone, dieser Johannes. Oh, selig die Brüste, die ihn genährt haben. Und Jesus geht dann, erklärt ihnen und später sagt, hört mal zu. Der Kleinste für die Zukunft, wenn mein Reich mit Gemeinde beginnt, der Kleinste im Reich der Himmel wird größer sein als Johannes der Täufer. Warum? Weil Johannes der Täufer im Alten Testament lebte und wir leben im Neuen. Der Kleinste im Reich der Himmel wird größer sein als Johannes der Täufer. Ja? Manche Leute sagen, oh, wenn ich doch nur wäre, wenigstens wie Johannes der Täufer. Du, das ist zu wenig. Gott hat mehr für dich gedacht. Du bist größer, mehr. Verstehst du? Das ist aber nicht zum Prahlen, dass wir wieder die coolen Typen sind. Nein, nein. Das ist, weil er es für uns bezahlt hat. Weil er uns diesen Weg gebahnt hat. Deshalb ist das alles so wunderbar. Letzter Vers, Hebräer 9, 24. Denn Christus ist nicht hingegangen. Jetzt wird mir aber warm. Hebräer 9, 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Ein Gegenbild des wahren Heiligtums. Also er ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Ein Gegenbild des wahren Heiligtums. Sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen und nicht zu bitten. Das steht aber auch bei euch so drin. Ja? Er ist bei Gott erschienen für uns. Ich erscheine für sie. Wo sitzt denn der Vater und Jesus? Im Allerheiligsten, richtig? Und was sagt der Hebräerbrief? Wo ist das Blut Christi, entschuldige, deponiert? Platziert, wo ist das Blut Christi? Im Allerheiligsten. Er hat es dorthin gebracht. Und Gott, der Vater und der Sohn sind auch im Allerheiligsten. Und er sagt, wir haben jetzt freien Zugang. Jesus ist uns gemacht von Gott zum Gnadenstuhl. So, das heißt, das Blut spricht da. Wer sagt, ich will Christus? Er ist die Tür. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus, heißt es. Und Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Wer durch mich eingeht, der wird Weide finden, der wird Nahrung finden, der wird ein erfülltes Leben finden. Der wird Glück finden, der wird Rettung finden, der wird Heilung finden, der wird Befreiung finden. Wer durch mich eingeht, der kommt auf himmlische Wiesen. Nicht, wie wir es hier in Deutschland jedes Jahr haben. Wiesen ist anzopft. Ne? Das, in München ist angezapft. Da ist danach ist nichts frei. Sie sind besoffen und vollgekotzt und sonst irgendwas und liegen in den Gräben rum. Und hauen sich noch die Körper ein. Also auf diese Wiesen können wir verzichten. Ich gehe dann lieber auf die Wiesen, die Gott hat. Ja? Und da ist wirklich anders angezapft. Da ist die Fülle für uns. Mitten im Angesicht der Feinde deckt er uns einen Tisch. Und sich, okay, jetzt habt ihr mir ja hier Strom gegeben, ja. Denn nicht in das von Händen gemachte Heiligtum ist hineingegangen Christus. Und jetzt schauen wir, was auch der Grundtext eigentlich, das fiel mir gestern dann auf, habe ich gesagt, wow. Denn nicht in das von Händen gemachte Heiligtum ist der Hineingang Christus, Abbild des wahren Heiligtums. Der griechische Grundtext hebt hervor, das Abbild des wahren Heiligtums ist Jesus. Nicht ein mit Händen gemachtes Heiligtum ist hineingegangen, Abbild des wahren Heiligtums, sondern selbst in den Himmel jetzt erscheinen vor dem Angesicht des Gottes für uns. Er ist in den Himmel gegangen als Abbild des Heiligtums Gottes. Wenn du mit Jesus zu tun hast und der Gnadenstuhl, wir wissen, wie das war, diese Truhe, sage ich immer, mit den Cherubim drauf und so weiter, wo der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging. Und jetzt sagt die Schrift, Hebräerbrief erklärt das lang und breit, das war nur ein Abbild, eine Erinnerung, ein Sinnbild, dass es was Wahres Heilige gibt. Und hier sagt er, Jesus ist das Abbild des Heiligtums. Das schließt sich dann auch wieder, wenn Römer 3, 5 diese Bereiche sagt. Ich habe es jetzt leider nicht rausgesucht, könnt ihr selber machen. So, und da sagt er, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zum Gnadenstuhl. Und der Gnadenstuhl, wo war er? Im Allerheiligsten. Und da war es, wo die Cherubim waren und so weiter. Und Jesus ist dieser Gnadenstuhl. Deshalb steht es hier zurecht. Denn nicht in von Händen gemachtes Heiligtum ist hineingegangen Christus, Abbild des wahren Heiligtums, sondern in selbst den Himmel jetzt zu erscheinen, also erst in den Himmel gegangen, um zu erscheinen vor Gottes Angesicht für uns. Einfach auf Deutsch so gesagt. Und ich finde das so grandios. Und ich will schließen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben. Jesus sagt, jetzt kommt der Tag, an jenem Tag, da werde ich nicht mehr den Vater bitten für euch. Ihr selber werdet bitten in meinem Namen. Jesus betet nicht mehr da oben, braucht auch nicht. Zu wem sollte er beten? Er ist Gott. Sollte er sich selbst um Hilfe anrufen? Zu Rechten des Vaters sitzt er? Nein, wir sind versöhnt. Wir sind total frei. Aber wir sollen beten, sagt die Bibel. Wir sollen beten. Deshalb haben wir auch diese Gebetszeit. Aber unser Beten ist nicht, dass wir da anbetteln, Gott anbetteln, wie ein Bettler vielleicht auf der Straße. Nein, sondern es geht darum, die Schrift zeigt, wenn wir beten, dann machen wir uns eins mit dem Anliegen Gottes. Und deshalb sagt die Schrift auch, wenn ihr zusammen betet, wenn zwei übereinkommen, dann, egal worum sie bitten, wird es werden von meinem Vater im Himmel. Das heißt, du hast Probleme bezüglich Versorgung und die Schrift sagt, der Herr ist unser Versorger. Und jetzt kommst du und sagst, Herbert, bete mit mir. Ich sage, glaubst du denn, dass Gott dein Versorger ist und dass er dich versorgen will? Nee, das glaube ich nicht, aber du kannst ja mal beten. Das Gebet kannst du dir sparen, weil was ist, ich stimme nicht überein. Du glaubst was anderes als ich. Und es wäre ein Witz, überhaupt da was zu beten. Es wäre ein Witz. Das wäre ein Witz mit Lachzwang. Es ist ein absoluter Witz. Ja, wo zwei übereinkommen. Wie können wir aber übereinkommen? Indem wir in der Schrift sehen. Deshalb würde ich dir dann erklären, guck, er sagt, dass er unser Versorger ist. Dann würde ich mit dir die Bibelstelle lesen, sage, guck dir das an. Und dann würdest du sagen, oh, er ist wirklich unser Versorger. Ich sage, glaubst du jetzt, dass er wirklich dich versorgen will? Ja, dann können wir übereinstimmen, dann beten wir. Vorher bete ich nicht. Es nützt doch. Das ist ja, wir machen ja Gott und alles lächerlich. Wenn du nicht glaubst, wie kam jemand zu mir und sagte, ja, weißt du, Herbert, oh, bete mit mir, ich bin krank. Ich bin krank. Okay, sag ich, glaubst du, dass Jesus deine Krankheiten schon getragen hat und dass er der Arzt ist und dass er will, dass du gesund wirst? Nee, also ich glaube, Gott hat mir das auferlegt, weil ich dadurch was lernen soll. Sag ich, dann willst du mich also jetzt gerade dazu verführen und animieren, dass ich gegen Gott handle. Gott legt es dir auf und ich gehe hin und sage, das machen wir runter. Das ist ja absoluter Unsinn. Versteh mal, es ist absolut so eine Gebete. Bitte vergesst so eine Gebete. Kau in der Zeit lieber ein Kaugummi, aber bete sowas nicht. Ja, beten sollten wir das nicht. Sondern was ist, ich werde dir zeigen, dass in seinen Wunden Heilung geworden ist und dass Wiederherstellung geworden ist. Ja, das werde ich dir zeigen. Und dann werde ich sagen, hier, kannst du sehen? Er sandte sein Wort und heilte sie. Kannst du sehen? Ja, ich sehe es. Ja, stimmt, ich bin belogen worden. Gott will, dass ich wiederhergestellt werde. Und wir beten und Gott handelt. Wenn du glaubst, dass Heilung nicht für dich ist und ich soll beten, dass du heil wirst, kann ich dir sagen, du gehst genauso krank weg und wirst vielleicht auch noch kränker werden. Ganz einfach. Ja. Wir hatten letzte Woche, ist Azucena, ist sie da? Ja. Okay. Also auf jeden Fall, wir hatten letzte Woche für sie gebetet, sie war hierher gekommen und sie hat etwas gelernt, sie ist ja auch in der Bibelschule, sie hat gelernt, dass der Herr auch unser Arzt ist. Und sie, ihr wisst, die Ärzte haben diagnostiziert Gebärmutterkrebs. Und so haben wir für sie hier gebetet, dass Heilung und Wiederherstellung geschieht. So, wie Jesus es erworben hat. Er hat nicht nur Erlösung, sondern auch Heilung für uns erworben. Und sie hat am Mittwoch in der Bibelschule bezeugt, sagte, sie musste ins Krankenhaus, sie sollte operiert werden. So, ich war im Krankenhaus, die haben mich nach Hause geschickt, der Krebs ist verschwunden. Das ist, was Gott macht. Übereinstimmung. So. Oder wenn ich denke, gestern so, da war so ein Gejubel ähnlich in der Art in Michelstadt. Marita war hinten mit den jungen Schwestern da zusammen. Und eine der Schwestern, die hat immer im Kiefer so ein Überknacken, immer so ein Überspringen. Und das war immer unangenehm, schlecht zu sprechen und so weiter. Und da war kein Gottesdienst, das war schon Schluss. Und da haben diese unheiligen Leute nach dem Gottesdienst gebetet. Aber gut, das ist eine andere Sache. Da müssen wir halt noch Maßnahmen ergreifen, ne? Ist klar. Aber die haben dann gebetet und auf einmal macht es klack und alles war gesund. Und sie sagt, ich bin ganz frei, so konnte ich noch nicht sprechen. Es ist alles weg und ich kann richtig reden. Und dieser Knack, dieses, was ständig überknackte an ihrem Kiefer und dass sie einfach sich mit abgefunden hat und damit einfach lebte, an diesem Abend, ohne Spektakel,
Der Heilige Geist ist da, Jesus ist da, der Vater ist da. Und der hat gesagt, machen wir mal Knack. Und dann war es in Ordnung und geheilt. Verstehst du, das ist das, was Gott tut. Aber wenn du nicht weißt, dass dir das gehört, dass es dein Recht ist, dann wirst du weiter krank durch die Gegend laufen. Ja? Wir vertrauen Gott. Die Bibel sagt, der Zweifler empfängt wie viel? Nichts. Also ist es nicht wichtig, zuerst für jemanden zu beten, sondern wichtig ist, zuerst jemand Glauben beizubringen. Beizubringen, was sagt Gott, damit er es glaubt. Sonst hat es ja keinen Sinn. Und ich möchte mich ja nicht da der Lästerung anschließen. Ich werde den Vater nicht mehr bitten. Aber ihr werdet zu dem Vater bitten. Aitheo. Ja, er steht über euch. Ihr werdet mit ihm reden, ihr werdet mit ihm sprechen. Und der Vater selbst hat euch lieb. Und der Vater wird euch geben. Bittet und es wird euch gegeben. Jeder Bittende empfängt. Steht das auch in deiner Bibel? Entweder ist es wahr oder nicht wahr. Wenn es nicht wahr ist, wenn Gott gelogen hat, lass uns diese Seite aus der Bibel rausreißen und dreh dir eine Kippe davon. Ehrlich, was nützt dir das? Wenn du das sagst, das zählt heute nicht mehr, das glaube ich nicht mehr, wofür hast du es denn? Verstehst du? Ich glaube, manche Leute, wenn du hergehst und sagst, du reiß mal alles raus, was in deiner Bibel drin ist, was du denkst, das glaube ich nicht mehr. Ich denke, manche hätten wohl nur noch die Deckel übrig. Die Außenklappen. Wäre alles leer. So, aber du kannst wissen, die Summe deines Wortes, o Herr, ist Wahrheit. Und Jesus sagt, kein Jutta, kein noch so der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, dieses kleine Häkchen, kein Jut wird vergehen. Alles wird geschehen. Das reimt sich über. Wird nicht vergehen, alles wird geschehen. Amen. Sag deinem Nachbarn, es wird nicht vergehen, alles wird geschehen. Es wird geschehen, es wird geschehen, es wird geschehen. Okay, habt ihr jetzt ein bisschen Klarheit bekommen? Okay, also bitte ermüde nicht Gott und die Welt. Kann man Gott müde machen? Ja, die Bibel sagt, du ermüdest mich mit deinen vielen Sünden. Also man kann Gott schon müde machen. Ja? Also es geht schon, man kann das schon. Ermüde mich nicht, sagt Gott. Du hast Gnade, du hast Vergebung empfangen und jetzt genieße das, was ich dir gegeben habe. Der Vater selbst hat euch lieb und ihr werdet bitten und der Vater wird euch antworten. Amen. 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 Amen.